das Ozonloch und was wir daraus lernen können. Wir kommen vom Ozean zum Ozon. Der Amerikaner Thomas Midgley, Chemiker und Tüftler zugleich, erfand in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Kraft seines nicht zu bändigenden Tatendrangs so allerlei, was das Leben der Menschen angenehmer machte. Er war sich sicher, dass wir als einzige Spezies imstande seien, die Natur zu beherrschen, übersah dabei allerdings, dass jede Medaille zwei Seiten hat und so fast alle Erfindungen, die gut gedacht sind, auch unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringen können. So stellte er etwa fest, dass Tetraethylblei im Benzin dafür sorgte, dass der Motor klopffrei lief. Zweifellos erfreulich. Bei der Herstellung dieses Wundermittels, das zugleich auch ein Nervengift war, kamen jedoch Dutzende von Menschen ums Leben. Die Schädlichkeit von Blei war Anfang der 1920er Jahre längst bekannt, doch wurde sie von der Industrie angesichts der winkenden Gewinne schlicht ignoriert. Was man sich heute kaum mehr vorzustellen vermag, vor rund 100 Jahren konnte man den heute völlig unverzichtbaren Kühlschrank nur betreiben, indem man ihn entweder regelmäßig mit riesigen Eisblöcken auffüllte oder hochgiftige und entzündliche Stoffe wie Methylchlorid, Ammoniak und Schwefeldioxid als Kühlmittel einsetzte. Ein winziges Leck und die Substanzen traten aus, wobei oft ganze Familien ausgelöscht wurden. Doch dann trat Thomas Midgley auf den Plan und baute das künstliche Molekül FCKW, Fluorchlorkohlenwasserstoff. Es war geeignet als Kältemittel und dabei weder gesundheitsschädigend noch entzündlich. Außerdem konnte man es nicht nur in Kühlschränken, sondern auch in Klimaanlagen, Spraydosen, Feuerlöschern, bei der Schaumstoffproduktion und sogar als Lösungsmittel einsetzen. Dank dieser Erfindung ließen sich Lebensmittel oder Impfstoffe gefahrlos kühl halten, und das revolutionierte die Medizin, was am Ende, gemeinsam mit der Vermeidung von weiteren Kühlschrankumfällen, sicher einer Vielzahl von Menschen das Leben rettete. Hervorragend. Doch 1974 entdeckten die amerikanischen Forscher Mario Molina und Frank Rowland, dass eben diese bis dahin so wunderbar praktischen FCKW die Ozonschicht unseres Planeten in etwa 15 bis 50 Kilometern Höhe massiv schädigen, und veröffentlichten ihre Erkenntnisse in der Fachzeitschrift Nature. Im Prinzip sagten die beiden uns damals mit ihrer Studie das Ozonloch voraus, dessen Existenz bereits wenige Jahre später gemessen werden konnte und das seit den 1980er Jahren unser ständiger Begleiter ist. Bevor wir gleich der Frage nachgehen, wie dieses Loch in der Ozonschicht zustande kommt, kurz eine Anmerkung zur kurzwelligen Strahlung der Sonne, vor der uns das Ozon schützt. Die ultraviolette oder UV-Strahlung hat Wellenlängen zwischen 100 und 400 Nanometern, also Milliardstel Metern. Diese Bandbreite lässt sich nochmals in drei Bereiche unterteilen. Die ultrakurzwellige UVC-Strahlung wird in der Atmosphäre komplett gestreut und erreicht den Erdboden nicht, ist also für uns bedeutungslos. Dagegen erreicht die langwellige UVA-Strahlung zwar den Erdboden, ist dann aber vergleichsweise ungefährlich. Die kurzwellige UVB-Strahlung allerdings wird nur zu etwa 90% in der Atmosphäre gestreut, und zwar maßgeblich durch die Ozonschicht. Hierin liegt deren eminente Bedeutung. Wird sie dünner, so dringt mehr UVB-Strahlung zum Erdboden durch und dann wird es bedrohlich für das Leben an Land und in den oberen Wasserschichten. Kommt nämlich zu viel von ihr an, so zerstört sie lebenswichtige Proteine ebenso wie die DNA, die unsere Erbinformationen trägt. Schon bei einer nur etwas dünneren Ozonschicht erhöht sich unser Risiko, Hautkrebs zu bekommen, massiv. Wie wirken die FCKW konkret? 90% des gesamten Ozons befinden sich in der Stratosphäre, jener Schicht, die oberhalb der Troposphäre liegt, in der sich unser Wetter abspielt. Das meiste davon in Höhen zwischen 15 und 50 Kilometern. Die Mittelwerte der gesunden Ozonschicht betragen dort zwischen 280 und 440 Dobson-Einheiten. Dieses Maß bedeutet nichts anderes, als dass die Dicke der Schicht, würde man sie unter normalen Druckverhältnissen komplett auf den Boden legen, 2,8 bis 4,4 Millimeter betrüge. Ziemlich dünnhäutig und gleichzeitig unglaublich wichtig. Wird die Schicht dünner als 220 Dobson-Einheiten oder 2,2 Millimeter, spricht man vom Ozonloch. Die bisher niedrigsten gemessenen Werte lagen sogar schon unterhalb von 100 Dobson-Einheiten. Damit ist klar, dass es sich beim Ozonloch eigentlich gar nicht um ein Loch handelt, sondern nur um ein Gebiet mit einer viel zu dünnen Schutzschicht aus Ozon. Am dünnsten ist sie regelmäßig Ende September über der Antarktis, wenn dort der Frühling beginnt und die lange Polarnacht mit der über den Horizont steigenden Sonne endet. Die Fläche des Ozonlochs betrug in den Jahren seiner größten Ausdehnung 1998 und 2006 25 bzw. etwas über 27 Millionen Quadratkilometer. Mittlerweile treten auf der Nordhemisphäre im Frühjahr ebenfalls deutliche Ozonreduktionen auf, die bisher in ihrer Intensität aber nicht an die der Südhemisphäre heranreichen konnten. Doch die Sicherheit sollte trügen, denn im März 2020 wurde nun auch in der Arktis ein richtiges Ozonloch festgestellt. Bleiben wir jedoch zunächst in der Antarktis. Um die Ozonschicht derart anzugreifen, müssen sich verschiedene Prozesse miteinander verzahnen und ein paar Voraussetzungen gegeben sein. Zunächst ist Sonneneinstrahlung nötig. Außerdem muss es zuvor polare, stratosphärische Wolken gegeben haben, die nur bei extremer Kälte entstehen. Ferner vereinfacht die Entstehung des Ozonlochs, dass die Antarktis als Kontinent am Pol liegt und gleichzeitig vollständig vom Meer umgeben ist. Und schließlich braucht es genug Chlor. Ein einziges Chloratom ist in der Lage, 100.000 Ozonmoleküle zu zerstören. Letzteres lieferte der Mensch durch die FCKW, weshalb wir auch ganz allein für das Ozonloch verantwortlich zeichnen, denn von Natur aus kommt dieses Element dort nicht vor. Nun ist aber der zuvor bereits ausführlich beschriebene Kältepol Antarktis von im Vergleich dazu warmem Wasser mit Temperaturen um den Gefrierpunkt umgeben. Atmosphärisches Ergebnis: Im Winter bildet sich der antarktische Polarwirbel über der kalten Landmasse aus. Diese gegen von außen einströmende wärmere Luft abgeschirmte Zirkulation hält die Luft quasi gefangen. Und mangels Einstrahlung kühlt sie sich weiter ab. Sinken dabei die Temperaturen in der Stratosphäre unter minus 78 Grad ab, so bilden sich polare stratosphärische Wolken. An den Eiskristallen dieser Wolken entsteht durch chemische Prozesse Chlorgas. Und zwar umso mehr, je mehr Chlor, eingetragen durch unsere langlebigen FCKW, zur Verfügung steht. Solange es dunkel ist, bleibt das Chlorgas stabil. Geht aber die Sonne auf, photolysiert die kurzwellige Sonnenstrahlung das Chlorgas zu zwei Chloratomen. Trifft nun ein solches Chloratom auf ein Ozonmolekül, zerstört es dieses und verbindet sich zu Chlormonoxid und Sauerstoff. Der Ozonabbau durch die Photolyse hält so lange an, bis die Erwärmung die Bildung polarer stratosphärischer Wolken unterbindet und sich auch der Polarwirbel abschwächt. Luft aus niedrigeren Breiten mischt sich dann wieder unter die antarktische Luft. Das Ozonloch löst sich auf bis zum nächsten polaren Sonnenaufgang. Auf der Nordhalbkugel sind Landmasse und Ozean ganz anders verteilt. Und darum kommt es nur selten zu einem abgeschlossenen Polarwirbel. Meistens bilden sich mehrere kleine Strukturen, denen immer wieder Mischluft zugeführt wird. Dadurch ist es meist nicht kalt genug, um die nötigen Eiswolken entstehen zu lassen. Deshalb ist das Ozonloch auf der Südhalbkugel viel intensiver. Trotzdem ging die Ozonschicht über der Arktis im Frühjahr 2011 vorübergehend um rund 40% zurück. Zuvor lag der Rekord bei 30%. Ein neuer Rekord wurde im März 2020 erreicht, denn erstmals trat nun auch über der Nordpolregion ein richtiges Ozonloch mit weniger als 220 Dobson-Einheiten Dicke auf. Die Ursache findet sich in einer beständigen Wetterlage, die damals zu einem für die Nordhalbkugel ungewöhnlich beständigen Polarwirbel geführt hat. Selten war so viel Kaltluft über der Arktis versammelt wie im Winter zwischen den Jahren 2019 und 2020. Da sich der Planet aber in Summe weiter erwärmt, bedeutet das auch, dass es außerhalb der Arktis deutlich weniger Kaltluft im Nordwinter gab. So zogen dann auch ständig Tiefdruckgebiete mit warmer Meeresluft an der Südflanke des Polarwirbels entlang. Und genau da befindet sich zum Beispiel Mitteleuropa. Und so erklärt sich der bei uns quasi ausgefallene, sehr milde Winter. Bei aller Tragik dieses rein menschengemachten und gefährlichen Phänomens gibt es hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung des Ozonlochs Erfreuliches zu berichten. In der Arktis soll es sich bis 2045 und in der Antarktis bis 2066 auflösen, wenn wir keine neuen ozonschädigenden Stoffe in die Atmosphäre einbringen. Im Wenn liegt übrigens der Haken. Denn die WMO stellt fest, dass der Rückgang der FCKW-Konzentration sich derzeit verlangsamt. Grund dafür sind wieder zunehmende Emissionen aus Ostasien. Setzen wir jedoch voraus, dass sich dieser Entwicklung zügig wieder Einhalt gebieten lässt, bietet der Umgang mit dem Ozonloch möglicherweise eine hoffnungsvolle Blaupause. Zeigt er doch, dass der Mensch erfolgreich gegen selbstverursachte Naturschäden ankämpfen kann. Wichtig ist dabei aber stets, dass es Alternativen gibt. So erkannte man damals schnell, dass Fluorkohlenwasserstoffe, FKW, in vielen Bereichen in der Lage sind, die FCKW zu ersetzen. Somit war das weltweite Vorgehen in der Einsicht des gravierenden Problems robust, schnell und klar. Wurden 1985 überhaupt erst die entscheidenden Messungen zum Ozonschwund veröffentlicht, so gipfelten die neuen Erkenntnisse schon 1987 im Montrealer Abkommen. Dieses trat 1989 in Kraft und sorgte für einen erheblichen, fast vollständigen Stopp der FCKW-Emissionen. Auch wenn sich ein Rückgang der Konzentrationen wegen der langen Verweildauer der FCKW in der Atmosphäre bisher nur langsam beobachten lässt. 2017 war das antarktische Ozonloch allerdings wieder deutlich kleiner als in den Jahren davor seit 1988. So ist die gute Prognose für die Zukunft chemisch begründbar und damit realistisch.